Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Sollte 100% Lohn zum Leben langen? Für die meisten von uns ist klar, jeden Tag aufstehen und arbeiten und trotzdem noch müssen von der Sozialhilfe leben, das wünscht sich niemand. Doch der Direktor vom Schweizer Arbeitgeberverband, der Roland A. Müller, sieht das ein bisschen anders.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Man kann vom Arbeitgeber oder von der Wirtschaft nicht verlangen, dass sie Existenzsicherung betreiben. Irgendwo hört es doch auf. Das sagt Roland A. Müller, Direktor vom Schweizerischen Arbeitgeberverband, in einer Anhörung von der Nationalrätlichen Wirtschaftskommission. Mein Name ist Jasmin Wernli und ich würde gerne wissen, ist das wirklich so? Muss der Arbeitgeber nicht schauen, dass es seinen Arbeitnehmern finanziell gut geht, sondern muss am Schluss die Sozialhilfe einspringen? Und für das rede ich mit dem Oliver Hümpelin. Er ist Professor für soziale Arbeit an der Berner Fachhochschule. Grüezi wohl, Herr Hümpelin. Vielen Dank, dass Sie heute hier im Durchblick sind.
Grüezi wohl, danke für den Anruf.
Der Roland A. Müller hat ja mit seiner Aussage für eine riesige Diskussion gesorgt. Was haben Sie persönlich gedacht, als Sie den Satz von ihm gehört haben, lohnt mir nicht zum Leben langen?
Ja, also in einer klassischen ökonomischen Perspektive kann ich es irgendwie nachvollziehen, von wo das kommt. Aber es ist auch ein bisschen einfach, wenn man es einfach so auf das reduziert. Das ist wahrscheinlich, ja, wird der Sache nicht gerecht, glaube ich.
Aber Sie haben gesagt, aus einer ökonomischen Sicht können Sie es verstehen. Was heisst denn das? Also gibt es aus ökonomischer Sicht eine Verpflichtung, um die Existenz durch die Löhne zu sichern? Oder ist das tatsächlich einfach primär Sache vom Sozialstaat?
Ja, also eine Verpflichtung an sich gibt es nicht. Es ist quasi Angebot und Nachfrage und dann gibt es einen Lohn, den es gibt in einer gewissen Sicht. Aber es gibt auch neue wohlfahrtsökonomische Ansätze, wo man eben auch sagt, ja, der Lohn ist eben auch ein Stück weit Verhandlungssache und kommt auch zustande aus einem Machtgefälle. Und ja, es hat ein bisschen verschiedene Komponenten und eben auch gerade, wenn man das Machtgefälle bedenkt, dann wäre es schon ein bisschen einfach, einfach zu sagen, ja, die Löhne sind einfach gesetzt und wenn es nicht reicht, muss der Sozialstaat schauen. Das ist mal eins und das andere ist, also das geht eigentlich auch nicht, es ist nicht die Rolle von der Sozialhilfe, dann Wirtschaftsförderung zu machen, wenn es nicht aufgeht. Also die Idee von der Sozialhilfe ist, dass sie in einer finanziellen Notlage überbrückend unterstützen kann. Und da kann es nicht sein, dass ein Unternehmen systematisch zu tiefe Löhne zahlt und das dann über die Sozialhilfe so gestützt wird. Das ist eigentlich nicht die Idee vom Sozialstaat, nein.
Aber jetzt ganz blöd gefragt, wer ist denn schlussendlich dafür verantwortlich, dass die Löhne einigermaßen stimmen?
Das ist schon also Aufgabe von der Arbeitgeber ein Stück weit, sich das zu überlegen und jetzt eben auch gerade mit den Diskussionen, wo man auch um einen Mindestlohn hat, ja, finde ich, ist es auch gut, dass man das sich mal überlegt, passt das überhaupt? Muss man das nicht vielleicht ein bisschen genauer anschauen? Ich finde, man muss schon dort mal ein bisschen genauer schauen, ob das so gut funktioniert.
Ja, also auch wenn ich jetzt so rein so zuhöre und jetzt noch den Satz eben noch im Ohr habe vom Herrn Müller, das klingt für mich auch ein bisschen nach einem Türöffner für noch ein bisschen Lohndumping, oder? Es klingt so ein bisschen, als könnte man sich als Arbeitgeber schon ein bisschen aus der Verantwortung ziehen, oder? Oder beziehungsweise es liegt die Verantwortung gar nicht wirklich beim Arbeitgeber. Also kann man auch einfach ein bisschen machen, was man will eigentlich. Ist das so?
Ja, im Moment ist, so wie es das Arbeitsrecht ausgestaltet ist, gibt es da schon ein Spielraum. Aber eben jetzt mit den Mindestlohnbestrebungen gibt es jetzt eben einzelne Kantone, die gesagt haben, ja, es gibt halt einfach eine Grenze, wo man sagen, wenn es so tief ist, das geht eigentlich nicht. Und darum wollen wir das nicht, jetzt eben in einzelnen Kantonen. Aber das ist eben auch nicht überall so. Von dem her ist das jetzt auch ein bisschen die Situation noch, dass das auch ein bisschen unterschiedlich ist in den einzelnen Kantonen, genau.
Ich will es gerne schon ein bisschen aufdröseln, also einfach das Wording. Also, Sie haben jetzt immer vom gesetzlichen Mindestlohn geredet, aber der Herr Müller hat vor allem auch gesagt, existenzsichernde Lohn. Ist das Gleiche oder ist das ein Unterschied?
Ja, man kann es schon ein bisschen auseinandernehmen. Also, eben, es gibt jetzt wie verschiedene Bestrebungen zum Mindestlohn, wo gewisse Kantone gesagt haben, das ist der Mindestlohn. Ich glaube, was man mit existenzsicherndem Lohn meint, ist, dass es genug ist, dass man über dem Existenzminimum leben kann. Und eben in der Armutsforschung wird man auch, ist eben auch noch wichtig, wenn man es dann so anschaut, kommt es eben auch sehr darauf an, wie die Lebenssituation ist von den einzelnen Leuten. Oder? Da wird nicht eigentlich die Einzelperson angeschaut, sondern es ist ganz etwas anderes, ob man jetzt einfach eine einzelne Person ist oder ob von diesem Lohn eine ganze Familie muss leben. Und ich würde jetzt eben sagen, wenn es um existenzsichernde Löhne geht, dann muss es halt auch die unterschiedlichen Lebenslagen berücksichtigen. So. Aber eben, so in aller Kürze denke ich, geht es wieder um, wenn jemand 100% schafft zu diesem Lohn, muss das eigentlich reichen, um den Lebensunterhalt über dem Existenzminimum zu bestreiten. So.
Wie hat sich denn die Lohnentwicklung im unteren Einkommensbereich in den letzten Jahren so in der Schweiz verändert?
Ja, das ist eben interessant, dass man die Lohnstruktur kennt in der Schweiz. Da kann man das anschauen und da sieht man schon, dass eigentlich 17% der Arbeitsnehmer eigentlich im Tieflohnbereich unterwegs sind. Das sind ja schon noch recht viel. Und das ist eigentlich auch so gewesen, dass das jetzt, also interessanterweise hat das die Tieflohnquote bis zur Covid-Pandemie eigentlich abgenommen. Und dann ab 2020 bis 2023 hat es aber wieder ein bisschen leicht gestiegen. Das ist so ein bisschen der Trend in letzter Zeit. Und man sieht auch, dass es recht unterschiedlich ist nach Geschlecht. Also grundsätzlich sind viel mehr Frauen im Tieflohnbereich tätig wie Männer. Das ist auch so recht Geschlechtunterschiede in dem Sinn, ja.
Also die Zahl, die 17%, die Sie jetzt gesagt haben, die verwundern mich schon auch ein bisschen. Man hat immer das Gefühl, ja, die Schweiz ist ja ein reiches Land und da verdienen wir alle gut. Aber wie stimmen denn da im internationalen Vergleich, wenn man da ein bisschen von Working Poor redet?
Auch dort kann man bei Eurostat schauen. Da gibt es so wie Working Poor oder In-Work Poverty Rates für die Schweiz und verschiedene EU-Länder. Und dort ist die Schweiz so klein über dem EU-Mittel. Das ist die Quote der Leute, die arbeiten und trotzdem arm sind, ist ein bisschen höher. Das obere Ende, das ich dort geschaut habe, ist Rumänien. Das ist etwa doppelt so hoch. Dort ist es nochmal deutlich extremer. Und dann haben wir irgendwie Länder wie Finnland oder Belgien, wo es etwa die Hälfte oder Drittel ist wie in der Schweiz. Also kann man sagen, es ist in der Schweiz nicht, es ist so Durchschnitt, das ist so nicht hochdramatisch, aber es wird jetzt auch nicht extrem unterstützt. Also es gibt schon Länder, wo dann mehr gemacht wird, wo das weniger ausprägt ist. So.
Ja, es macht jetzt schon gerade den Eindruck, also viel daran ändern wird man wahrscheinlich in Zukunft nicht, oder? Vor allem, wenn die Zahl jetzt in den letzten Jahren auch wieder ein bisschen nach oben gegangen ist, oder? Das ist also nicht irgendwie eine Besserung in Sicht.
Ja, nein, also eben, jetzt ist mit den, also die Mindestlohninitiative, das ist jetzt schon etwas, was in den letzten Jahren gekommen ist. Das setzt eigentlich genau dort an, dass man sagt, es gibt einfach wie eine Grenze, dann ist es einfach zu tief. Das will man eigentlich verhindern. Da hat es zwei verschiedene Kantone haben das schon eingeführt. Andere hat es Initiativen gegeben, aber man hat es jetzt eben auch wieder ein bisschen gestoppt, aber eigentlich mehr aus juristischen Gründen, weil man auch ein bisschen klären will, wo die Kompetenzen eigentlich sind, wo man das regelt, beim Kanton, beim Bund oder bei der Gemeinde. Aber man ist da ja eigentlich schon dran, an diesem Thema zu überlegen, jetzt eben, wie man das kann machen, oder? Und der ist wieso eigentlich, oder eine Sorge ist, dass wenn man wie Mindestlöhne einführt, dass dann die Arbeitslosigkeit steigt, also das Unternehmen das gar nicht finanzieren können. Und das andere ist, das ist eben mehr, wenn man glaubt, es ist, Lohn ist eigentlich wirklich auch Verhandlungssache, dass wenn man eben Mindestlöhne Gesetzesgrundlage hat, dass dann halt die Unternehmen sagen, ja, jetzt geht es halt nicht, jetzt muss ich, und dann hat es eigentlich positive Effekte, genau. Und also, und das ist auch eben zum Beispiel interessant, also Genf war schon relativ früh gewesen, als sie das mal eingeführt haben, und die haben auch, die machen eigentlich auch wie so ein, also die beobachten das jetzt auch, wie sich das auswirkt, ja, und wie es eingehalten wird einerseits, und das ist auch Ende 23 ist der erste Bericht gekommen, wo sie das mal angeschaut haben, aber die verfolgen das immer noch weiter. Und dort haben wir zum Beispiel schon gesehen, dass jetzt nicht eben die Arbeitslosigkeit nicht zugenommen hat per se, und dass das eigentlich auch recht eingehalten wird. Also das ist dort, was ich kontrolliere, ist dann auch gemacht. Es gibt keine Tieferlöhne wie Mindestlöhne. Aber sie haben eben zum Beispiel schon auch gesehen, dass halt eben auch bei jungen Erwachsenen zum Beispiel, dort ist die Arbeitslosigkeit ein bisschen gestiegen. Also dass gewisse Unternehmen, die dann einfach gesagt haben, ja, ich tue jetzt, nehme jetzt vielleicht jemanden Jungs rein, will dem aber nicht irgendwie schon viel zahlen, es ist ja vielleicht auch mehr Stage oder so, dass das ein bisschen, dann, das ein bisschen bremst hat, also, dass dann vielleicht eben junge Erwachsene, die auch gerne vielleicht Arbeitserfahrung gesammelt hat, das ist dann vielleicht nicht gegangen. Nicht mehr möglich gewesen, und ja, und das ist eben, das ist auch ein bisschen schade, also von dem her muss man wirklich auch schauen, dass die Massnahmen, dass die gut konzipiert sind. Und was mir dann eben noch gedacht hat, was noch schlau wäre, dass man es eben auch ein bisschen unterscheidet, also dass man quasi Mindestlöhne nicht einfach sagt, es ist wie für alle gleich, sondern eigentlich das vielleicht auch noch ein bisschen an die Lebenslage knüpft, also dass man vielleicht ein bisschen mehr Spielraum hat bei jungen Erwachsenen, wo es auch noch ein bisschen darum geht, Arbeitserfahrungen zu sammeln, aber das ist einfach, ja, also bei Leuten, die mit dem Lohn müssen einfach eine ganze Familie ernähren. Also dort geht es dann einfach nicht, dass man darunter geht. Dort muss man dann wirklich auch strikt die Grenze klar setzen. Vielleicht, dass man dort noch so ein bisschen justiert. Aber es ist halt auch dann wieder kompliziert. Dann muss man sich da wieder anschauen, wie man das kann umsetzen. Aber rein so vom Inhaltlichen fände ich es eigentlich noch gut, ja, wenn man auch so Sachen noch überlegen würde. Also man Mindestlohn weitermacht, aber auch ein bisschen überlegt, ist das passend, so wie man es konzipiert hat, oder muss man es noch ein bisschen anpassen und dann sicher eben auch begleiten, dass man sieht, wie sich es verändert. Genau.
Dann komme ich noch zu meiner letzten Frage. Welche Rolle spielen denn noch zum Beispiel die Steuern bei einer Korrektur von ungleichen Löhnen?
Ja, genau. Also da haben wir auch eine grosse Studie gemacht, wo wir das auch wirklich so durchgerechnet haben. Und eben so der Staat über Steuern und Sozialleistungen hat natürlich spielt natürlich eine sehr grosse Rolle beim Ausgleichen von den Einkommen nach Steuern und Sozialleistung. Und das haben wir auch festgestellt, oder, dass das eigentlich wie die Einkommensungleichheit um etwa ein Viertel reduziert. Also das ist einerseits progressive Steuern, oder, wo Leute mit sehr hohem Einkommen, die müssen auch einen grösseren Anteil eine höhere Steuersatz. Und eben Leute, die nicht so viel Geld haben, die gegen den Sozialleistungen, das reduziert die Einkommensungleichheit sehr, genau. Und das ist auch, aber das ist eben auch ein sehr starker Mechanismus eigentlich von den westlichen Sozialstaaten, wie die konzipiert sind. Das ist eigentlich überall so. Und das ist eben auch noch interessant, wenn man mal schaut, wie sich die Schweiz dort so einordnet eigentlich im internationalen Vergleich. Das ist eigentlich eben eher so, dass ein bisschen unterdurchschnittlich jetzt ausgeglichen wird in der Schweiz über Steuern und Sozialleistungen. Also es gibt andere Länder, wo es deutlich mehr gemacht wird. Und das hat einerseits damit zu tun, dass die Arbeitslage in der Schweiz eigentlich vergleichsweise gut ist noch. Oder? Es hat vergleichsweise wenig Arbeitslose. Also das heisst, in anderen Ländern gibt es mehr Leute, die Sozialleistungen beziehen oder beziehen müssen. Und, aber auch mit den Steuern, also das Steuersystem in der Schweiz ist ein bisschen weniger progressiv ausgestaltet wie in anderen Ländern. Ja, also es ist eher unterdurchschnittlich umverteilt in der Schweiz, kann man auch sagen.
Alles klar. Ist sehr spannend gewesen, das Gespräch. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Himmelin, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gerne, sehr gerne.
Was ist dir durch den Kopf, als du die Aussage von Roland A. Müller vom Schweizer Arbeitgeberverband gehört hast? Wer ist deiner Meinung nach für den existenzsichernden Lohn verantwortlich? Mein Name ist Jasmin Wernli und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt oder uns ein Mail machst auf durchblick@ringier.ch. Und mit dem übergebe ich das Wort an Reto Scherer, der wie immer noch einen Random Fact parat hat.
Oberschienen enthalten geringe Mengen an Nikotin, aber die Konzentration ist so klein, dass es keine gesundheitlichen Auswirkungen hat, auch wenn man Oberschienen regelmässig essen. Im Vergleich zu einer Zigarette ist der Nikotingehalt in Oberschienen verschwindend klein.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.